Was passiert eigentlich, wenn Forschende aus der Biologie, Chemie, Medizin, Pharmazie, Physik und Informatik plötzlich am selben Problem arbeiten und ihre gewohnten Arbeitsweisen überdenken müssen? Große wissenschaftliche Durchbrüche entstehen oft genau dort, wo Fachgrenzen verschwimmen. Doch wie gelingt diese Zusammenarbeit wirklich? Und was braucht es, damit aus unterschiedlichen Denkweisen eine gemeinsame Lösung wird?
Minds of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Herzlich willkommen zum Forschungspodcast der JGU. Mein Name ist Lawrence Meinig und ich freue mich sehr, Sie durch das Format zu führen. In dieser Podcast-Reihe öffne ich Ihnen das Tor zur Welt der Wissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Ich nehme Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu den unterschiedlichsten Disziplinen und deren wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen. Gemeinsam lernen wir die Forschenden der Universität kennen. Wie arbeiten sie und welche Erkenntnisse gewinnen sie? Forschung funktioniert heute selten im Alleingang. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, wie eng verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten müssen, wenn es darum geht, komplexe Herausforderungen zu bewältigen. Etwa bei der schnellen Entwicklung von Impfstoffen. Unterschiedliche Fachsprachen, Methoden und Denkweisen treffen dabei aufeinander. Das kann produktiv sein, aber auch herausfordernd. In dieser Folge spreche ich mit Professor Paul Chodrowski. Er ist Professor für physikalische Chemie an der JGU und bewegt sich mit seiner Arbeit regelmäßig an den Schnittstellen zwischen Chemie, Biologie, Medizin, Pharmazie, Physik und Informatik. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum interdisziplinäre Forschung heute unverzichtbar ist, wo typische Hürden liegen und wie es gelingen kann, aus verschiedenen Perspektiven neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn Sie jemand auf einer Zugfahrt fragen würde, woran forschen Sie eigentlich? Was würden Sie antworten innerhalb von 2 Minuten?
Okay, ich lege mal los. Ich hoffe, ich bleibe bei den 2 Minuten. Das ist ein bisschen eine Berufskrankheit ja, bei den Professorinnen und Professoren, dass wir immer zu lange reden oder immer in 45-Minuten-Blöcken bleiben. Ich selbst würde mich so als Hybrid bezeichnen. Ja, jetzt, ich bin hier im Department Chemie, setze aber jetzt nicht rein klassische Methoden der Chemie ein, dass wir machen keine Synthese von Molekülen. Wir haben jetzt auch nicht so die typischen analytischen Methoden, mit denen wir arbeiten, sondern es ist halt so ein Hybrid aus biophysikalischen Methoden, also eher für biologische Fragestellungen, für physikalische Effekte. Und dann kommt jetzt noch das nächste Hybrid unter Zuhilfenahme der Informatik, beziehungsweise heutzutage nennt man das Ganze dann künstliche Intelligenz oder KI, dass wir ja auch viel an Vorhersagemethoden für chemische, biologische Effekte arbeiten. Ja, dass wir uns sehr tief mit der Theorie von gewissen Interaktionen von Molekülen beschäftigen. Und da hilft uns auch die KI, weil es sehr viele Daten auch dazu gibt. Und ich selbst bin deswegen auch in der Chemie gelandet, weil wir solche Daten auch selber erheben und möchte, teilweise bin ich auch schon so weit, dass das eigentlich alles, was wir vorhersagen können, auch selbst messen können und umgekehrt das, was wir messen können, auch vorhersagen können. Ja, und das ist auch die Unterscheidung bei uns zwischen diesem Wet Lab und dem Dry Lab, wie wir es auf Englisch benennen. Ja, Wet Lab kennt man eher so, klassisches Chemielabor. Und der Dry Lab Aspekt bei mir ist, dass wir das eben mit Vorhersagemethoden unterfüttern und die auch teilweise über Jahre hinweg auch entwickeln und dann verbessern.
Jetzt bin ich persönlich in dem ganz tollen Fall, dass ich überhaupt keine Ahnung von Ihrem Feld habe und hier ganz blauäugig rein stolpere sozusagen. Was Sie ja jetzt gerade schon erwähnt haben, Ihre Forschung bewegt sich ja an dieser Schnittstelle zwischen Chemie, Informatik, KI und Medizin ja auch. Ich habe mich direkt gefragt, was macht diese Kombination gerade heute so wichtig in unserer aktuellen Zeit?
Ja, ich greife mal mehr oder weniger arbiträr 2 Aspekte raus. Das eine ist Gesundheit. Und es gibt nach wie vor ungelöste medizinische Herausforderungen. Ja, ich meine, es ist noch nicht vorbei, es wird auch nie vorbei sein. SARS-CoV-2 oder Covid war natürlich eine ganz schlimme Phase. Aber was es halt gezeigt hat, ist, dass wenn man als wissenschaftliche Gemeinschaft wirklich so an einem Strang zieht, ist es unter Zuhilfenahme all dieser Daten, die man hat, und auch der Messmöglichkeiten, die man hat, erstaunlich schnell möglich gewesen, damals, als die Pandemie in ihrer Hochphase war, einen Wirkstoff auf den Markt zu bringen und auch den Impfstoff vorher natürlich, wofür Mainz dann ja auch berühmt wurde, durch die große Firma hier vor Ort. Und das ist nur möglich gewesen durch solche interdisziplinären Ansätze. Die Chemie hilft bei der Synthese, bei der Variation von solchen Molekülen. Mit der Biologie und der Medizin kann man es testen. Am Menschen, ja, in klinischen Studien, dann hilft da natürlich dann auch die Informatik, diese Massen. Ja, also es waren ja wirklich Unmengen an Daten, die erhoben wurden bei Covid. Das übertragen wir dann auch auf andere medizinische Fragestellungen. Insofern ist das eine, auch so tragisch das auch war, ja, mit Corona oder auch ist nach wie vor, gibt ja auch noch immer noch Fälle, die sehr tragisch weiter verlaufen. Einfach, also wissenschaftlich für mich inspirierend, wie man durch diesen interdisziplinären Ansatz schneller zu besseren Wirkstoffen, Medikamenten kommt. Ja, Medikament will ich vielleicht nicht so sehr in den Mund nehmen, weil da ist viele Regulatorik oder Zulassungsaspekte auch dabei, mit denen ich nie was zu tun haben möchte. Aber eher so aus naturwissenschaftlicher Sicht, dass es nur möglich ist, wenn man solche Teams hat oder Forschungsverbünde, die sehr, sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Und da sind es halt eben Chemie, Biologie, auch Physik, Informatik, Medizin. Da müssen alle dabei sein. Da sehe ich mich so ein bisschen auch als Schnittstelle in der Chemie, um zu vermitteln, dass alle so mehr oder weniger mit der gleichen Sprache sprechen, ja, oder die Fragestellung dann zu übersetzen, was bedeutet das für ein mögliches Molekül, das dann an ein Target bindet, ja, wie könnte das biologisch dann wirken und dann bis hin im humanen Kontext, also wenn die Medizin dann kommt und irgendwelche klinischen Daten hat, was bedeutet das denn für den Effekt, den wir hier im Kleinstmaßstab mal nachgemessen haben oder auch vorhergesagt haben, wie sieht es denn später auch am Menschen aus? Was kann es denn da alles für Fallstricke geben?
Diese Zusammenarbeit, ist das vielleicht auch ein Aspekt, der Sie dann besonders fasziniert an Ihrer Arbeit?
Auf jeden Fall, ja. Also weil jeder Tag ist anders, ja. Und ich habe halt mit der ganzen Bandbreite von diesen naturwissenschaftlichen Domänen zu tun. Das treibt mich jeden Morgen schon sehr früh aus dem Bett, einfach weil ich was schaffen will, ja, weil ich da auch vorankommen will und auch was lernen will. Und da lerne ich immer, manchmal sind es auch nur kleine Aspekte, ja, täglich, manchmal auch frustrierend, ja. Das ist halt aber leider in der Wissenschaft so, dass auch viel Frust dabei ist. Aber über lange Sicht ist der Frust dann doch der Erkenntnis gewichen, häufig, ja, und dann für mich wirklich so das Lebenselixier, ja, dass ich da auch einfach weiterbleibe.
Und wenn Sie jetzt sagen, das treibt Sie morgens schon aus dem Bett, ist ja auch ein ganz tolles Bild, gab es da auch einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, boah ja, das will ich jetzt richtig machen, da steige ich richtig tief ein?
Viele eher so kleine Aspekte. Es gab jetzt nicht so den Moment vielleicht, wo ich morgens aufgewacht bin und sage, ja, also genau das Problem will ich jetzt lösen und das ist die Herausforderung, der ich mich stelle. Da muss man dann vielleicht auch wieder eher den wissenschaftlichen Alltag betrachten, dass es sehr häufig eher sehr kleinteilig ist. Ja, ich will nicht sagen zu kleinteilig, ja, aber sehr detailliert, sehr inkrementell. Da nehme ich mir häufig, muss ich sagen, eher zu wenig die Zeit, um auch dann rückblickend zu betrachten, was war denn jetzt hier so der Quantensprung oder was war jetzt die Erkenntnis? Ja, da erfreue ich mich, da bin ich ja manchmal auch vielleicht wie ein kleines Kind, ja, über die kleinen Erkenntnisse. Solange die häufiger stattfinden als die frustrierenden Erkenntnisse, bleibe ich glücklich. Und das ist eben wirklich auch die letzten Dekaden so gewesen. Ja, ich meine, Covid, da haben wir jetzt in unserer Forschung, ja, wir haben ein bisschen was zu auch gemacht. Das ist aber nicht, weiß Gott, nicht unser Hauptfeld. Aber für mich war das auch aus gesellschaftlicher Sicht, wie die Wissenschaft da betrachtet wurde, sei es positiv, sei es negativ schon, einfach sehr spannend zu sehen, was gute, was schlechte Beiträge sind, was auch Kommunikation angeht. Umso froher bin ich zum Beispiel um so einen Podcast, weil ich fürchte, dass wir häufig da so zu sehr, ich will es auch nicht schlecht reden, ja, aber dass wir manchmal dazu sehr unserem Elfenbeinturm sehen, im goldenen Käfig, sehr grundlegende Forschung machen, aber dass zu wenig den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern, ja, auch den Steuerzahlenden rüberbringen. Ja, weil da kommt das Geld her, häufig, ja, manchmal gibt es auch Stiftungen, aber sei es im Großen und Ganzen, sind Steuergelder und das sind wir, und das habe ich bei Covid auch gesehen, ja, was da Kommunikation angeht, sind wir einfach der Gesellschaft sehr verbunden und müssen das eigentlich viel häufiger kommunizieren, rüberbringen, wie Sie sagten, auf einer Zugfahrt. Ja, was macht denn der da den ganzen Tag? Bin ich auch froh, dieses Format hier zu haben, im Kleinen auch da etwas beizutragen.
Sprechen Sie es natürlich an. Ja. Es ist genau meine Arbeit, und Sie sagen jetzt auch schon ganz richtig, dass das nicht immer ganz leicht ist, mit Wissenschaftlern, WissenschaftlerInnen sich da zu unterhalten. Aber umso wichtiger ist diese Kommunikation tatsächlich. Und ich finde, Sie haben das sehr gut beschrieben, auch dass gerade Covid ein sehr gutes Beispiel da war, wo dann eben auch Drosten so ein ganz wichtiger Name war, der dann ganz eindeutig Wissenschaftler auch war. Was eigentlich ein schöner Aspekt war, den man sich da anschauen konnte.
Also die Balance, die man dann auch finden muss, ja, also sowohl Zeit für die Wissenschaft, aber auch Zeit für die Kommunikation und oder für das Vermitteln. Da bin ich selber noch auf der Navigation, was da die beste Waagschale ist. Ja,
ja, da sind wir jetzt natürlich gerade hierfür. Ich möchte Ihre Arbeit noch ein bisschen besser verstehen. Und weil Sie es gerade schon angesprochen haben, das ist jetzt auch so ein ganz klassischer Punkt eigentlich, weil ich habe mich gefragt, stehen Sie jetzt eigentlich länger im Labor oder sitzen Sie länger vor dem Computer? Sie scheinen ja beides machen zu müssen.
Ja, also ich selbst sitze nur noch am PC, ja. Also ich war schon lange, also wir haben Labore hier, ja, aber ich gehe da nicht selber an den Abzug oder ans Gerät. Und ich wage auch zu behaupten, dass auch viele, ich will nicht sagen alle, aber sehr, sehr viele, also auf professoraler Ebene meine Kollegen nicht mehr ins Labor gehen. Ja, selbst wenn die nur Labore haben und nicht irgendwas mit KI zu tun haben oder programmieren oder irgendwas ansteuern, weil man in unserem Alltag eher in Sitzungen, Vorlesungen natürlich, Besprechungen oder Dienstreisen sitzt. Ja. Und gut, wie ich es mache, ich habe halt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich regelmäßig zusammensetze und wo ich mir dann auch die entsprechenden Informationen präsentieren lasse und dann versuche, gute Tipps zu geben, ja, oder nach Lösungsansätzen zu schauen. Dann sowohl für die Computer- oder KI-Aspekte als auch für die Laboraspekte. Alles weiß ich natürlich auch nicht, aber da ist ja die Kontinuität dann wichtig. Oder auch allein das, auch da wieder das Vermitteln, wen könnte man denn da fragen, wo könnte man mal vorbeigehen oder wo gibt es vielleicht eine Publikation dazu.
Aber wenn ich das jetzt also richtig vielleicht einschätze, Sie haben ja ursprünglich Chemie studiert, sind Chemiker von Natur aus.
Ja, von Natur.
Das heißt, die Basis war für Sie ja wahrscheinlich dann schon das Labor, und dann kamen später diese anderen Aspekte dazu, oder?
Genau, ich habe ganz altbacken, ja, also damals war es auch noch ein Diplomstudiengang, da gab es auch, gab eigentlich nur Präparat oder wirklich Laboraspekt in dem Studium. Und das ist nach wie vor auch so, weil es KI hin oder her, auch unser oder unsere Studiengänge, die wir hier so anbieten, schon sehr laborlastig sind. Einfach jetzt, auch nach wie vor jetzt, auch noch in 2026, was gerade erst angefangen hat, man immer noch viel im Labor steht. Mit Hilfe der KI kann man sich manches abkürzen, aber um das dann auch anzuwenden, muss man es auch einmal erstmal im Labor gesehen haben oder vielleicht auch dann gescheitert sein, um festzustellen, ah, okay, das könnte der Grund sein, warum das Experiment jetzt nicht funktioniert hat. So, ja, und ich bin dann in meiner Promotion, würde ich sagen, zum ersten Mal da in den Kontakt gekommen mit solchen theoretischen Aspekten und dann über die Jahre hinweg immer mehr. Erstmal verstärkt in die Richtung abgedriftet, war 12 Jahre auch in der pharmazeutischen Forschung bei 2 Großunternehmen. Als ich jetzt zurück an die Uni bin, 2018, habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich so viel von gerade den Forschungsaspekten der KI gesehen. Ich möchte das auch im Labor jetzt so ansetzen. Das war in der Industrie auch nicht möglich, ja, weil da ist man eher so sehr fokussiert und deckt nicht alles ab. Und das ist für mich hier die große Chance, auch eine Herausforderung natürlich, aber große Chance, das in meinem Arbeitskreis so umzusetzen oder in den Forschungsverbünden, in denen man tätig ist.
Ein Teil Ihrer Tätigkeit ist ja auch, dass Sie Principal Investigator sind im Sonderforschungsbereich Defekte und Defektkontrolle in weicher Materie. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Also erstmal, weiche Materie ist eher das, was man so handelsüblich als Polymere, Hydrogele oder Zahnpasta zum Beispiel, ja, es ist weiche Materie. Aber darum geht es nicht bei uns, ja. Wir untersuchen tatsächlich auch für die weiche Materie, nämlich Wassernetzwerke, also wirklich das Wasser, in krankmachenden oder möglicherweise krankmachenden sogenannten Proteinen. Jetzt merke ich, ja, 2 Minuten reichen da vielleicht auch wieder nicht aus, ja, aber Wasser ist ja allgegenwärtig, ja, auch in der Luft als Dampf, ja, überall ist Wasser, auch in unserem Körper sehr viel. Und das bildet ein Netzwerk aus, ja, teilweise sehr dynamisch, dann ist es ein eher sehr ungerichtetes Netzwerk, ja, man kann sich das so wie von mir aus wie ein Bahnnetzwerk mit Bahnhöfen vorstellen, die dann miteinander verknüpft sind, die wechselwirken miteinander. Und wenn man da ein Wassermolekül entfernt, weil es nicht mehr vorhanden ist, weil es durch einen Wirkstoff verdrängt wird, ja, also wie ein Bahnhof, der entfernt wird durch eine Bau, wie auch immer ist. Aber so grob, es ist nicht ganz die perfekte Analogie, aber was das für eine Auswirkung hat in Richtung auch einer biologischen Wirkung. Ja, wieder auch, ja, das ist die Chemie, ja, der Wassermolekül, aber dann, was bedeutet das für die Biologie und wie kann man das dann auch steuern? Das ist nämlich die Defektkontrolle, ja, dass man das sich zunutze macht, um erstmal Grundlagenforschung zu machen für neue Wirkstoffe, neue Medikamente.
Spannender Aspekt mit den ganzen Bahnhöfen, die auch mal verschwinden. Wir haben ja schon jetzt mehrfach angesprochen, wie interdisziplinär Ihre Arbeit ist. Neben der physikalischen Chemie arbeiten Sie auch mit KI-Aspekten, wie schon angesprochen, und entsprechend dem Schwerpunkt Ihrer Professur in der biophysikalischen Chemie. Können Sie durch die Vielschichtigkeit Ihrer Forschung diese einzelnen Forschungsgebiete unterstützen? Oder ist es in Ihren Feldern, da zeigt sich jetzt wieder, wie blauäugig ich in Ihrem Feld wahrscheinlich bin, ist es in Ihren Feldern eher normal, dass man sich so interdisziplinär beschäftigt?
Ja, zumindest für diese Informatik-Aspekte, ja, oder KI-Aspekte, das steckt hier in der Chemie. Und das ist nicht nur in Mainz so, ja, das steckt in der Chemie schon noch in den Kinderschuhen, dass man auch mit solchen Large Language Models, die uns als Menschen häufig weiterhelfen, schon, ja, das ist natürlich immer auch eine Gefahr, wenn man das dann alles so vertraut, was einem so Large Language Models dann auch unterbreiten als erstmal plausibel klingende Antworten, dann stellt sich raus, es war doch Halluzination. Also da will ich nämlich auch hin und das Versuch, na, bin ich dran, ja. Und es wird auch noch etliche Semester brauchen, ja, aber dass ich das auch in meinen grundlegenden Vorlesungen schon in frühen Semestern rüberbringe, um den Studierenden aufzuzeigen, was heutzutage alles möglich ist oder eben vielleicht nicht möglich ist, ja, also was man da eben nicht erwarten kann von solchen Vorhersagemodellen. Und das hat man, ich glaube, als ich sie zum ersten Mal gehalten habe, die nennt sich Computerchemie, die teile ich mit einem Kollegen die Vorlesung im Bachelor. Und als ich die zum ersten Mal gehalten habe, und das Bild, das behalte ich immer noch im Kopf, ja. Und das war auch eine, die war auch bei mir mal wissenschaftliche Mitarbeiterin, also der Hilfskraft, die Studentin, die hatte dann, ich hatte dann immer so Fragerunden, ich bin auch immer an Feedback interessiert. Und dann in der Fragerunde hatte die Studentin auch gesagt, ja, aber auf welchem Kontinent sind Sie denn hier unterwegs? Ja, also weil Chemie ist auch nicht Chemie. Sie haben es ja gesagt, es gibt physikalische Chemie, dann gibt es aber noch so etwas wie organische Chemie, anorganische Chemie, theoretische Chemie, makromolekulare Chemie ist auch sehr groß hier in Mainz, ja, ein sehr starker Standort dafür auch. Und wo sind Sie denn da unterwegs? Ja, so, oder wo bin ich denn hier? Ja, dann habe ich gesagt, nee, weder noch. Ja, also mit solchen KI-Aspekten können Sie in organischen, anorganischen, oder wie gesagt, das können Sie in allen Subdomänen auch entsprechend einsetzen. Und da ist es mir halt auch ein Anliegen davor, aufzuzeigen, dass interkontinental ist, um dem Bild zu bleiben. Ja, also dass man, was man ja aus anderen Aspekten, wenn man so ein Chat-System bedient, was das für die Chemie bedeutet. Ja, was kann mir das helfen oder eben nicht helfen, ja, dass ich es vielleicht doch selber mache im Labor und eben nicht eine KI-Frage.
Jetzt arbeitet man ja noch gar nicht so lange mit KI zusammen. Was hat künstliche Intelligenz denn in den letzten Jahren in Ihrer Arbeit verändert?
Natürlich vieles. Ich greife mal einige wenige Aspekte raus. Also zum Beispiel 2024, die Nobelpreise. Ja, das ist natürlich jetzt relativ hoch gegriffen, aber das kennt man vielleicht auch, wenn man so gar nicht in den Naturwissenschaften unterwegs ist. Da gibt es dann die Nobelpreisverkündung im Oktober, wo wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so ein bisschen als Rockstars dann auch mal wahrgenommen werden, ja, für eine Auszeichnung. Und dann eben vor knapp anderthalb Jahren gab es die Nobelpreise, sowohl in Chemie als auch in Physik, für grundlegende Ansätze des Machine Learning, weil das ist eigentlich, worum es geht, ja, um Mustererkennung und die KI-Planung der Experimente, das hinkt auch noch ein bisschen oder steht noch dem hinten dran. Aber so etwas wie die Proteinstrukturvorhersage, noch ein spezieller Aspekt, ja, auch wenn man damit zu tun hat, da geht es darum, Proteine sind allgegenwärtig in unserem Körper, sind für Funktion und Dysfunktion, also Fehlfunktion auch gerade bei Krankheiten, nach wie vor sehr attraktive Ziele von Medikamenten eben. Und da hat tatsächlich ein Großkonzern, dessen Namen ich auch nenne, ist Google, auch wirklich ein das Feld dieser, also dieses sehr spezielle Feld der Proteinstruktur, wo es auch vielleicht auch nicht so bekannt ist außerhalb dieses Feldes, ja, aber hat es wirklich aufgerollt, ja, also dass die mit ihren Machine Learning Ansätzen und einfach auch dieser Ressourcenpower, die bei einem solchen Großkonzern auch vorhanden ist, haben aufgezeigt, wie viel Verbesserungspotenzial da auch möglich ist. Und dafür gab es, also nicht nur für Google, ja, aber es war halt, wiederum muss man sagen, die Firma DeepMind, die Google übernommen hatte, die hat dieses Feld wirklich aufgerollt. Ja, und übrigens auch dieselbe Firma, die hat auch dazu beigetragen, dass jetzt eine KI besser im Go-Spielen ist. Ja, also das ist das sozusagen das Schach im asiatischen Raum, was deutlich komplexer ist als Schach, aufgezeigt, dass da auch die Maschine einfach besser ist als der Mensch. Das kommt immer mehr auch.
Welches Projekt macht Ihnen persönlich denn gerade am meisten Freude?
Alle natürlich, ja. Also ich will ja auch jetzt, also ich heb mal vielleicht ein anderes Großprojekt, dessen Sprecher auch bin. Das nennt sich Mainzi, ja, also wie Mainz, ja, so ein bisschen so ein Wortspiel mit Mainz, aber CE hinten. Das steht für Medical AI Combining Cellular Testing and Natural Products. Und das sind auch genau wieder eigentlich diese Kernaspekte der Interdisziplinarität. Es geht um Informatik mit AI, ja, oder KI. Es geht um Chemie, Naturstoffe und es geht um Medizin. Also das ist diese Cellular Imaging, also dass wir zelluläre Screens, auch nicht in meinem Arbeitskreis, das machen wir aber zusammen mit der Unimedizin und anderen Instituten hier vor Ort, wo mir es auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist, für ungelöste medizinische Probleme Varianten von Naturstoffen zu entwickeln. Und da brauchen wir auch noch. Wir haben jetzt knapp anderthalb Jahre hinter uns, aber wir haben noch 4,5 vor uns. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da, zumindest was die Grundlagenforschung angeht, da tolle Beiträge hinbekommen.
Zum besseren Verständnis, welche Ziele das durch die Carl Zeiss Stiftung geförderte Projekt Mainzi genau verfolgt, hier ein paar Erklärungen. In der Arzneimittelforschung gilt es als zentrale Herausforderung, frühzeitig zu erkennen, ob ein Wirkstoff tatsächlich den gewünschten Effekt erzielt oder unerwartete bzw. ausbleibende Wirkungen zeigt. Genau an diesem Punkt setzt das interdisziplinäre Forschungsvorhaben an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz an. Ein Team aus den Bereichen Biologie, Chemie, Informatik, Medizin, Pharmazie und Physik trainiert ein KI-gestütztes System, das vielversprechende Versuchsansätze systematisch identifizieren und strukturieren soll. Die zugrunde liegende Methodik basiert auf der Integration unterschiedlicher Datentypen sowie komplexer Experimente bis hin zu präklinischen Studien. Zum Einsatz kommen hochauflösende mikroskopische Aufnahmen, sowohl von etablierten Zelllinien als auch von sogenannten Primärzellen, Informationen zu chemischer Synthese und molekularer Struktur sowie kuratierte wissenschaftliche Textquellen. Durch die Zusammenführung dieser heterogenen Daten, sogenannten multimodaler Daten, entsteht eine umfassende Grundlage für datengetriebene Entscheidungsprozesse, bei denen gerade das maschinelle Lernen durch das Erkennen von Mustern in der Vergangenheit immer wieder sehr erfolgreich war. Langfristiges Ziel ist es, auf dieser Basis neuartige immunmodulatorische Wirkstoffe zu generieren, die unter anderem aus zellulären Bilddaten abgeleitet und anschließend experimentell auf Wirksamkeit sowie mögliche Nebenwirkungen geprüft werden. Durch den Einsatz multimodaler generativer KI soll so die Entwicklung innovativer und dringend benötigter Immuntherapeutika beschleunigt werden.
Aber was begeistert Sie denn so sehr daran?
Ja, zum Beispiel der Umgang mit den jungen Menschen, die dann hier sehr enthusiastisch ihre Ergebnisse präsentieren und wo ich denke, ah ja, so war ich, oder so bin ich auch, ja, ich bin nicht mehr jung, aber immer noch enthusiastisch, dass man diese Leidenschaft mitbringt. Also das begeistert mich. Oder auch, dass ich dann auch die Leute an den Tisch bringe, eben ja Mediziner und Informatiker und dann teilweise, also auch dann die Professoren genauso wie kleine Kinder sind, ja, und dann sagst, ah, da können wir doch das probieren oder das probieren, bei denen ich mir denke, ja, genau, das ist es, ja, also das gehen wir das jetzt zusammen an und über dieses Großprojekt MAINCy haben wir auch die entsprechenden Ressourcen auch dafür, Kapazitäten. Also das macht Spaß natürlich, also dass wir das Budget dafür haben, aber auch, dass ich die Leute dafür zusammenbringen kann und auch schon erste Ergebnisse sehe, die jetzt sagen, ja cool, ja, da geht's voran und das ist auch nur über so eine Kombination möglich gewesen. Ja, also die klassische Chemie wird da nicht sehr weit kommen und auch nicht die klassische Medizin und auch nicht die klassische Informatik. Ja, das geht nur mit wirklich diesen vereinten Kräften.
Eine Frage, die ich mir auch häufiger in diesem Format stelle, ist, welchen gesellschaftlichen Nutzen hat die Forschung von unseren Gästen. Jetzt gerade bei Ihnen, wie kann die Gesellschaft vielleicht auch langfristig gesehen von Ihrer Arbeit profitieren? Was würden Sie da sagen, ganz direkt?
Zur Forschung, also genau, gerade durch diese Einbindung der KI, dass ich da nach wie vor sehr optimistisch bin, dass wir die Entwicklung von Medikamenten beschleunigen können und effizienter machen können. Ja, also dass wir schneller zu noch besseren Medikamenten kommen können. Ja, und das ist auch nur durch solche interdisziplinären Ansätze möglich. Man ist natürlich immer froh, wenn man gesund ist, aber wenn man krank ist, natürlich noch froher, wenn es entsprechende Medikamente dafür gibt, die einem wieder gesund machen. Und auch für die Lehre möchte ich hier allen jungen Studierenden auch eine gewisse Awareness, ja, oder auch eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Anwendung der KI oder auch die Deutung der KI für ihre Fragestellung. Sei es jetzt beim Erstellen von Texten von mir aus auch, ja, oder auch für Planung im Labor oder Vorhersagen von Eigenschaften. Und das ist mir auch wirklich auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Und da bereite ich über die Studierendengeneration, ich meine, das ist unser Nachwuchs, ja, und der wird dann irgendwann auch mal so alt wie ich, ja, oder noch älter und wird dann die Gesellschaft vorantreiben.
Mich interessiert bei unseren international Forschenden auch ganz konkret, wie Sie den Standort Rhein-Main und die Zusammenarbeit mit unseren Partneruniversitäten bewerten. Dazu hören wir uns vorher aber noch eine kurze Erklärung an.
Die Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und die Technische Universität Darmstadt. Sie bilden seit 2015 die Strategische Allianz der Rhein-Main-Universitäten, RMU. Mit über 90.000 Studierenden und 1.500 Professuren kooperieren sie eng in Forschung, Studium und Lehre. Als renommierte Forschungsuniversitäten gestalten sie Frankfurt-Rhein-Main als integrierte und global sichtbare Wissenschaftsregion.
Können Sie mir noch was zu Ihrer Zusammenarbeit mit den Instituten der anderen Rhein-Main-Universitäten in Darmstadt und Frankfurt erzählen? Weil Sie haben jetzt ganz viel von Zusammenarbeit an der JGU gesprochen in Mainz, aber erstreckt sich das auch über die anderen Rhein-Main-Universitäten?
Das erstreckt sich schon auch, ja. Also wir haben jetzt mit Frankfurt habe ich jetzt kein Großprojekt so zusammen, aber da gibt es einen Arbeitskreis in der Pharmazie, wo wir gerade auch so eruieren, was man zusammen machen kann und das dann auch zusammen mit der Medizin. Und in Darmstadt wiederum gibt es auch in der Chemie ein, zwei Arbeitskreise. Also haben wir noch keine Fördermittel eingeworben, aber wo wir jetzt Pilotprojekte starten Und da ist die RMU natürlich Dreh- und Angelpunkt beziehungsweise auch Inkubator, ja, um so etwas zur Verfügung zu stellen und oder auch zu vereinfachen, ja, auch für so Sachen über Landesgrenzen hinweg, ja, weil das ist Hessen, ja, und aber das wird vereinfacht dadurch einfach. Das ist toll, ja, dass das jetzt möglich wird oder überhaupt möglich wird. Es macht schlanker.
Professor Chodorowski, vielen Dank für Ihre spannenden und wertvollen Antworten.
Ja, ich danke auch Ihnen für die Fragen und auch für das Format und für die Möglichkeit. Ja.
Das war mein Gespräch mit Professor Paul Chodorowski. Für mich ist er ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie Forschende in ihrer Arbeit weiterdenken und über den Tellerrand hinausblicken können. Die Schnittstellen in Biologie, Pharmazie, Physik, Medizin, Chemie und Informatik, die Chodorowski angesprochen hat, werden auch in Zukunft hochrelevant bleiben und die wissenschaftliche Gemeinschaft beschäftigen. Diese Herausforderung anzunehmen ist bemerkenswert und ich hoffe, es wird auch in Zukunft viele Kooperationen wie die im Projekt MainSea an der JGU geben.